Ja, ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen zum Nachmittagsgottesdienst. Wir lesen den Psalm 146. Psalm 146. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darinnen ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling, er erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Das ist der Psalm 146. Als ich angesprochen wurde, ob ich den Gottesdienst machen würde, ob ich predigen würde, da hatte ich diesen Psalm gelesen und ich dachte, wir haben doch schon über all dieses gesprochen. Es ist doch schon zigmal erwähnt worden. Es ist doch nichts Neues hier in diesem Psalm. Noch einmal wiederholen diesen Psalm. Ich schaute mir dann die nächsten Psalme an und die sind genauso. Und anscheinend war es Gott sehr wichtig, dass wir diesen Inhalt noch und nöcher hören. Ich weiß nicht, ob Gott dann, als er dieses Niederschreiben ließ, an uns Deutsche dachte, ganz besonders an uns, die wir gerne herummeckern, gerne so, ja, und ich sagte mir jemand auf die Frage, wie geht es dir? Man kann nicht genug klagen. Ja, wir. Ja, egal. Wir sind Leute, die wir gerne herumjammern. Irgendwie haben wir so ein Gen in uns, ein Jammergen. Wir jammern herum. Und das ist nicht nur bei den Alten, wenn sie so kommen und dann über ihre ganzen Krankheiten so erzählen, das und das und die Bewegung hier. Auch die jungen Leute, alle klagen irgendwie. Ich weiß auch nicht, was mit uns los ist. Aber vielleicht ist das nicht nur, sind das nicht nur die Deutschen, vielleicht sind das wir alle Menschen, die wir gerne jammern, die wir ja oft wenig Worte zum Lob finden, aber viele Worte irgendwie zum Klagen. Immer, ja, sind da Sachen. Und ja, es gibt Sachen in unserem Leben, die vielleicht nicht perfekt sind. Wir sind nicht perfekt. Und wir haben unseren Körper auch nicht immer so perfekt gepflegt, wie wir vielleicht sollten, indem dass wir ja genug Sport machen. Zumindest bei mir ist es so. Und dann kommen halt Rückenleiden und sowas. Und das ist schmerzhaft. Ja, das stimmt. Und doch, würde ich mal sagen, klagen wir Deutschen auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben eigentlich so viel mehr, wie die meisten auf dieser Welt haben. Wir leben in guten, beheizten Wohnungen oder Häusern. Wir haben Decken, wir haben Kleidung anzuziehen, und zwar genug. Wir müssen nicht irgendwie in Lumpen herumlaufen. Ich komme jetzt gerade aus Indien. Und ja, da, wenn man in so entlegenen Gebieten ist und sieht, wie die Leute dort leben, was sie haben, ein Kind hat so aufgemacht, so einen Koffer, das war alles, was das Kind hatte. Das war so ein kleiner Koffer, vielleicht 50 mal 40 mal 20 Zentimeter groß. Und der war noch nicht mal gefüllt, der war so locker hingelegt. Da passte alles rein, was er hatte, ein Junge. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er jetzt vollweise war oder ob er noch eine Familie irgendwo hat, wo er auch noch ein bisschen Kleidung und Sachen hat. Aber das ist das, was dem Jungen ausreichte, mit Uniform und allem drum und dran. Mein Kleiderschrank fällt fast auseinander. Wir haben so viele Sachen, das haben die zum Teil in vielen Ländern halt nicht. Oder wir haben hier Heizung. Was ist das für ein Segen? Ihr glaubt es nicht, wenn man dann dort übernachtet und es wird 6 Grad kalt und es gibt keine Heizung und die Wände sind nicht mal dicht und da pfeift so der Wind durch. Zumindest habe ich es mir so sagen lassen, dass es dort durchaus auch mal so runtergehen kann. Dann können wir uns freuen, dass wir Heizung haben. Deswegen sagte ich, wir jammern oft auf einem sehr hohen Niveau. Und Gott wusste das, dass wir gerne jammern. Deswegen dieser Aufruf hier, Halleluja. Halleluja heißt ja, preis den Herrn. Das sind jetzt die letzten 5 Kapitel, die wir jetzt noch in diesem Buch der Psalme haben, die alle mit Halleluja anfangen und auch so enden. Das heißt, immer wieder dieser Aufruf, preis den Herrn. Dieser Aufruf deswegen, weil es uns oft so schwer fällt, so ganz konkret den Herrn zu preisen. In diesem Psalm kann man so eine Dreiteiligkeit sehen. Zuerst dieser Aufruf, den Herrn zu preisen. Die ersten beiden Verse, dieser Aufruf, den Herrn zu preisen. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Das ist der eine Abschnitt. Und dann der zweite Abschnitt, Verse 3 und 4. Verkehrte Anbetung. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist es aus mit allen seinen Plänen. Also das zweite Abschnitt und der dritte Abschnitt von Vers 5 bis Ende. Und zwar Grund, den Herrn zu lobpreisen. Da werden uns Gründe genannt, warum wir Gott preisen sollten. Und das werden wir uns so anschauen. Zunächst einmal dieser Aufruf zur Anbetung. Lobe den Herrn, meine Seele. Wie gesagt, dieser Aufruf ist immer wieder in dem Psalmen zu finden. Und anscheinend müssen wir es auch immer wieder hören, dass wir den Herrn preisen sollen, dass wir uns selber ermutigen müssen, den Herrn zu preisen. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Lobpreis ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns dazu ermutigen. Natürlich, wenn wir was erlebt haben, dann kommt uns gerne so ein Halleluja, vielleicht aus dem Mund, wenn wir aus bestimmten geistlichen Richtungen kommen. Bei anderen kommt vielleicht ein Dankeschön her oder sowas aus dem Mund. So einfach zu sagen, ich will den Herrn preisen, ich will es immer wieder tun, ich will es auf mein Tagesprogramm setzen, den Herrn immer zu preisen. Das ist bei uns nicht natürlich. Deswegen diese Ermutigung, sich selber zu ermutigen, lobe den Herrn, meine Seele. Mach das doch einfach. Lobe den Herrn. Dieses Halleluja sollte nicht einfach so aus unserem Mund kommen. Es sollte keine Floskel sein. Es gibt Gemeinden, oder wenn man mit einigen Leuten spricht, und da ist dieses zweite Wort Halleluja, dann frage ich mich, ist das wirklich so auch gemeint? Oder ist das nur so eine Floskel, ein heiliges Wort, Halleluja? Wir sollten das Halleluja oder lobe den Herrn ehrfurchtsvoll gebrauchen. Weil es geht um den Herrn, es geht um seinen Namen. Und wir haben die Aufforderung, den Namen des Herrn nicht zu missbrauchen. Es sollte nicht nur einfach so eine Redewendung sein. Es sollte schon ganz bewusst gewählt werden. Anbetung ist eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist nicht eine Sache, die einfach so gemacht wird. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, und so auch den Namen des Herrn zu erwähnen, sollte ganz bewusst sein. Aber es sollte immer wieder bei uns in unserem Herzen so kommen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie oft in meinem alltäglichen Leben, jetzt nicht im Gottesdienst, wo wir hier Lobpreislieder singen, aber so in meinem alltäglichen Leben, wie oft spüre ich da so ein Preis den Herrn? So ein ganz bewusstes Preis den Herrn. Oh, das ist so gut geworden, Preis den Herrn. Oft machen wir Sachen und dann gelingt es und wird das zur Seite gelegt und wir machen die nächste Sache. Und wir denken gar nicht darum, Gott dafür zu loben. Wir machen Dinge und wir denken, es ist selbstverständlich, dass wir das machen. Und wir vergessen so Gott den Dank. Lobe den Herrn ist ja auch so ein Dank an Gott geben. Wir vergessen, Gott zu danken für das, für die Fähigkeit, dass es geklappt hat. Dass es nicht so problematisch war. Und wenn es problematisch war, dass wir die Lösung gefunden haben. Dass wir einfach den Herrn danken. Versucht doch mal so euren Tag zu analysieren. Wie oft ist so ein Preis den Herrn, ein wirklich ganz bewusstes Preis den Herrn in deinem Tagesablauf zu finden? Deswegen die Ermutigung. Lobe den Herrn, meine Seele. Und er sagt hier, ich weiß nicht, wer den Psalm geschrieben hat, aber er sagt hier, meine Seele. Meine Seele. Nicht jemandes Seele, meine Seele. Meine Seele soll den Herrn preisen, nicht irgendjemand. Ich soll den Herrn preisen. Und er sagt hier auch nicht meine Zunge oder mein Mund. So, als ob er sagen würde, ja, sag doch mal ein Halleluja zwischendurch. Sondern Seele. Was soll das bedeuten? Ich habe mir so ein bisschen darüber Gedanken gemacht. Was ist denn Seele? Das ist mein Innerstes, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen. All das, was uns so innerlich ausmacht, soll den Herrn loben. Meine Seele, nicht nur mein Mund oder meine Zunge, nicht nur meine Arme, wenn wir so hochgehen. Mein Innerstes, mein ganzes Sein soll Gott loben. Ich soll Gott loben. Und Gott loben heißt, dass es eine praktische Sache ist. Wir lesen aus Johannes 4 und dort den Vers 24. Und da ist diese Begegnung in Samaria am Brunnen. Da kommt ja eine Frau zu Jesus und Jesus bittet sie, dass sie ihm Wasser gebe. Und daraus kommt dann so eine Unterhaltung hervor. Und da geht es um verschiedene Sachen. Aber dann geht es da auch darum, wo man Gott anbeten soll. Und ich fange mit Vers 23 an. Und da sagt Jesus zu dieser Frau, sie fragt, wo soll man Gott anbeten? In Jerusalem, ihr Juden, ihr sagt in Jerusalem. Aber hier in Samaria wird gesagt, hier auf dem Berg, da soll man Gott anbeten. Und Jesus sagt ihr dann, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus sagt, es ist unerheblich, ob es jetzt in Jerusalem ist oder in Samarien. Wir müssen ihn anbeten. Und zwar im Geist und in der Wahrheit. Unsere Anbetung soll wahrhaftig sein. Die soll wahr sein, die soll wirklich aus dem Herzen kommen. Deswegen müssen wir uns da auch immer wieder ermutigen, dass wir wirklich Gott anbeten. In der Wahrheit. Wahrheit spricht ein bisschen so unser Denken an, ein bisschen so unser Intellekt, Wahrheit und Geist spricht so unser Herz an. Aus dem Herzen. Anbetung ist beides. Es ist Wahrheit, es kommt aber auch vom Herzen. Und wir sollen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die Anbetung. Und das ist jetzt eine Sache, die nicht nur im Gottesdienst geschieht. Natürlich auch im Gottesdienst. Aber nicht nur im Gottesdienst. Diese Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit ist eine alltägliche Sache. Die soll nicht nur auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein, sondern auf unser ganzes Leben. Die wahren Anbeter werden Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Das sagt Jesus hier. Was ist denn Anbetung? Anbetung ist, Gott Freude zu bereiten. Gott die Ehre zu geben. Für das, was wir vielleicht erleben. Oder auch für das, was er ist. Und darüber werden wir dann später sprechen. Zunächst einmal nur so diese Aufforderung. Meine Seele, ich ganz persönlich, ich ganz und gar. Ich ermutige mich, dass ich Gott anbete, dass ich ihm Lob bringe, dass ich ihn preise. Und in Vers 2, ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Und da sprichst du mir von einer Entscheidung, das zu machen. Ich will den Herrn loben. Ich will Gott anbeten. Unsere Zeit ist eine Zeit, wo vieles so unverbindlich ist. Und gerade die jungen Leute, ihr seid ja hier junge Leute, ich habe schon mit vielen Leuten so gesprochen, und wenn man sie etwas fragt, sie entscheiden sich nicht gerne. Sie möchten so ein bisschen unverbindlich bleiben. Das, aber vielleicht noch das machen. Aber ich will mich nicht sofort jetzt entscheiden, mich festlegen. Ich lege mich nicht gerne so fest. Hier der Schreiber, er legt sich fest. Und zwar nicht nur für die nächsten Minuten, für die nächsten Stunden. Er sagt hier, ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Eine Entscheidung fürs ganze Leben. Ich treffe jetzt hier diese Entscheidung, Gott zu loben. Und zwar immer, mein ganzes Leben lang. Es ist schon eine starke Entscheidung, zu sagen, ich will Gott loben, mein ganzes Leben lang. Aber diese Entscheidung, wenn wir dann später lesen werden, da verstehe ich das, warum er auch so konkret werden kann, Gott sein ganzes Leben zu loben. Denn wenn wir uns dann Gedanken machen über Gott, eigentlich können wir da nicht anders. Unser Problem ist, dass wir oft so schnell vergessen und uns nicht die Gedanken über Gott machen. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Mein ganzes Leben soll dieses Lob für Gott sein. Und da lese ich jetzt aus Römer Kapitel 12, Vers 1. Und da war auch so ein bisschen die Frage, was ist denn wirklich wahrer Gottesdienst? Wie sieht denn wahrer Gottesdienst überhaupt aus? Und hier heißt es dann, bin jetzt im falschen Buch, Römer 12, Vers 1. Und Paulus fängt dann so mit harten Worten an. Ab und zu muss er das. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gibt euch Gott ganz hin. Was ist Anbetung? Ja, es ist natürlich sagen, preist den Herrn. Aber es ist noch viel mehr. Es kommt aus dem Innersten und es ist eine vollkommene Hingabe. Ich gebe mich Gott vollkommen hin. Das ist eigentlich Anbetung. Ich gebe mich Gott hin. Ich möchte für ihn da sein. Ich möchte für ihn leben. Mein Leben soll von ihm bestimmt sein und für ihn da sein. Das ist Anbetung. Ich möchte für Gott da sein. Ich gebe mich vollkommen ihm hin, als ein Opfer. Er gab sich für uns vollkommen hin. Sein Tod am Kreuz war nicht so ein halber Tod. Das behaupten ja einige Theologen, dass Jesus nicht wirklich gestorben wäre und dann wieder da im Grab irgendwie sich neu belebt hat und so. Er hat sich vollkommen hingegeben. Er wurde durchstochen. Und die Römer, die haben einen kompletten Job gemacht. Die haben nicht einen halben Job gemacht. Für sie wäre ein halber Job einen Kopf kürzer. Sie waren schon, haben schon dafür Sorge getragen, dass die Leute, die dort am Kreuz hingen, auch wirklich nachher tot waren. Jesus hat sich ganz für uns hingegeben. Deswegen auch diese Aufforderung hier, oder fast sogar Ermahnung an uns, dass wir uns ihm auch ganz hingeben. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Das ist die Anbetung, die wir ihm geben können. Es ist eine Lebensentscheidung. Wo er jetzt diesen Anfang so dargelegt hat, uns aufgerufen hat, dass wir Gott loben, preisen, ihn anbeten, dann macht auf einmal so einen Switch rüber in Vers 3, verlasst euch nicht auf Fürsten. Ich habe zuerst gedacht, wieso eigentlich spricht er jetzt auf einmal, er hat gerade von Anbetung gesprochen und dann spricht er auf einmal, sich auf Fürsten verlassen. Aber das ist es halt. Das ist halt die falsche Anbetung. Die falsche Anbetung ist, sich auf Menschen zu verlassen. Die richtige Anbetung ist, sich auf Gott zu verlassen. Die falsche Anbetung ist, sich auf Menschen zu verlassen, auf Menschen zu blicken, bei Menschen Hilfe zu suchen. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Und Fürsten, das sind jetzt so die Machthaber dieser Welt, die Menschen, die was zu sagen haben, die Menschen, die die Geschicke in unserer Zeit irgendwie so, politisch oder wie auch immer versuchen zu gestalten. Es heißt, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Das Problem in Israel war, dass sie sich sehr oft auch auf Menschen verlassen haben. Die haben auf Fürsten geschaut. Die haben Hilfe nicht bei Gott gesucht, sondern bei Menschen gesucht, bei anderen Völkern gesucht, bei Göttern gesucht, aber nicht bei Gott gesucht. Menschen sollten ihnen irgendwie helfen. Und selbst Könige, von denen es heißt, dass sie gute Könige waren, wie Hiskia. Als er bedrängt wurde von Assyrern, hat er Hilfe von Babyloniern, bei den Babyloniern gesucht, was dann später zum Verhängnis wurde und sie in die Gefangenschaft, in die babylonische Gefangenschaft gegangen sind. Hilfe bei Menschen wird uns nie erfüllen. Die wird nie wirklich uns Hilfe sein. Es ist eine Hilfesuche auf der falschen Stelle. Es ist Hilfesuche da, wo wir nicht Hilfe bekommen können. Wir denken oft, oh, der Mensch, der ist doch reich, der kann uns doch bestimmt helfen, wenn ich jetzt nicht genug Geld hätte. Dann vielleicht kann mir so einer helfen. Wie viele Ehen werden aufgrund von Reichtum geschlossen und mit Hoffnungen irgendwo. Und dann gibt es ja diese ganze Märchen von Prinzen und so weiter. Die bauen ja alle auf dieses auf. Hilfe bei Menschen. Ich möchte bei Menschen irgendwie weiterkommen und Hilfe erfahren. Und hier ist dieser Psalmschreiber sehr klar. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Und noch strenger lesen wir es in Jeremia, Kapitel 17, und hier Vers 5. Und hier spricht Gott. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Verflucht ist der Mann, der bei Menschen Hilfe sucht. Menschen können nicht helfen. Und wer bei Menschen Hilfe sucht, den nennt Gott verflucht. Weil das nicht die richtige Adresse ist. Und er sagt uns auch warum. Er sagt, die können euch nicht retten. Ein Mensch kann euch nicht retten. Ihr seid von Gott geschaffen, nur Gott kann euch retten. Menschen können euch nicht retten. Für die ewige oder für unser Heil, auf jeden Fall können uns Menschen nicht retten. Kein Mensch hat für uns das Opfer gebracht, das Jesus gebracht hat. Menschen können uns nicht irgendwie heiliger machen. Menschen können uns nicht retten. Nur Gott kann uns retten. Das ist das eine Argument. Das andere Argument ist, fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. Sobald er seinen letzten Hauch ausgeatmet hat, wird er zur Erde. Vergeht er. Wir haben jetzt gerade die Franco beerdigt. Er ist nicht mehr. Alle Dinge, Sachen, worauf wir uns bei ihm verlassen haben, die sind nicht mehr aktuell, sind nichtig geworden. Franco hat bei uns ja auch so einiges gestaltet, zumindest bei uns bei der Intermission. Das kann er nicht mehr. Wenn er unsere Hilfe ist, er kann sie uns nicht mehr sein. Wenn wir jetzt über die Mächtigen sprechen dieser Welt, vor ein paar Tagen ist, glaube ich, Genscher, der Außenminister, der 18 Jahre lang Außenminister und Vizekanzler war, auch gestorben. Er hat eine lange Zeit die Geschicke dieser Welt auch irgendwie bestimmt. Jetzt ist er nicht mehr. Er hat nichts mehr zu sagen. Er ist weg. Und alle Hilfe, die wir bei ihm suchen würden, wären auch genauso weg. Das Interessante ist hier, hier wird gesagt, wird er wieder zur Erde. Erde im Hebräischen heißt Adama. Und der erste Mensch hieß Adam. Einer aus der Erde genommene. Wir werden wieder zur Erde. Und sollte Jesus nicht wiederkommen, werden wir es alle so erleben. Deswegen Hilfe bei den Menschen suchen ist Hilfe bei vergänglichen Geschöpfen zu suchen. Und sie können uns nicht wirklich helfen. Und das möchte uns der Psalmschreiber hier sagen. Es gibt eine falsche Art der Anbetung. wenn wir uns auf Menschen verlassen, wenn wir bei Menschen Hilfe suchen, wenn Menschen diejenigen sind, die ja, uns Sicherheit geben, dann werden wir das nicht finden. Es ist eine falsche Art der Anbetung. Ja, und dann ist die Frage, was ist dann die richtige Art der Anbetung? Und zum Glück haben wir hier eine ganz lange Liste. Wir haben zwei Verse Aufforderung und dann zwei Verse, wo es dann heißt, bei Menschen sollten nicht angebetet werden und die sollten nicht als Ziel eurer Anbetung sein. Ihr sollt nicht da Hilfe suchen, aber wo und wen können wir anbeten? Und hier sind dann ja, sechs Verse, wo wir dann verschiedene Argumente finden, warum wir Gott anbeten sollen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinde sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Und ich habe so eine Liste angefertigt oder eine Liste vor mir, warum wir Gott preisen sollen. Wir sollten ihn preisen und loben wegen seiner Hilfe. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Er gibt uns Hilfe. Gott nennt sich hier Gott Jakobs. Jakob war ja nicht unbedingt so derjenige, der ein sehr vorbildliches Leben führte. Einmal hatte schon seinen Bruder um den Segen betrogen und das kann man nicht anders nennen, wenn man dann, was weiß ich, sich verkleidet und ja, Schafspelz irgendwie über die Arme streift und so, damit der Vater einen nicht erkennt. Er hat schon alles Mögliche getan, um den Segen für sich zu beanspruchen. Sehr egoistisch. Ich meine, ob der Vater jetzt richtig handelte oder nicht, ist jetzt nicht die Debatte. Aber Jakob war nicht vorbildlich in der Sache. Er musste dann fliehen, hat dort auch gefeilscht und gemacht. Aber Gott war mit ihm. Er war nicht perfekt, aber Gott war mit ihm. Und Gott nennt sich hier Gott Jakobs. Wir sind nicht perfekt, aber Gott bekennt sich zu uns Menschen, die wir nicht perfekt sind. Und er sagt, ich bin Gott Jakobs und bei mir findest du Hilfe. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Gott gibt uns seine Hilfe. Er hält uns. Er ist derjenige, bei dem wir wirklich Hilfe finden können. Er ändert sich nicht. Das heißt hier in Vers 6 am Ende, er bewahrt Treue auf ewig. Bei ihm können wir Hilfe finden und er ist treu. Und das ist eine so, das macht mich ruhig. Ich habe einen Gott, der sich nicht verändert. Er kann mir helfen, bei ihm ist Hilfe und er verändert sich nicht. Seine Hilfe ist immer da. Egal, ob es vor 2000 Jahren war oder heute, seine Hilfe ist die gleiche, weil er sich überhaupt nicht verändert hat. Info habe ich mal gehört, da fragte jemand, warum werden Zeitungen jeden Tag neu gedruckt? Weil sich die Nachrichten in unserer Zeit dauernd ändern. Es gibt immer was Neues. Deswegen werden die Zeitungen, müssen sie neu gedruckt werden. Eine Zeitung vor 2, 3 Jahren, wenn wir sie uns anschauen, dann denken wir, oh, was war denn da bloß los? Warum muss nicht die Bibel jedes Mal neu gedruckt werden? Weil sich Gott nicht verändert. Die bleibt immer da, in der gleichen Art und Weise, wie sie geschrieben ist. Gott verändert sich nicht. Und es ist erstaunlich, die wurde vor so vielen Jahren geschrieben, die letzten Bücher, ja, vielleicht so im ersten Jahrhundert, nachdem Jesus hier auf der Erde war, das ist jetzt schon fast 2000 Jahre her, Leute. Lang ist es her, dass es geschrieben worden war. Und doch, wie aktuell ist die Bibel? Ich meine, wer die Bibel liest, fühlt sich nicht unbedingt als jemand, der total veraltet ist. Das versuchen uns Leute zu sagen, oh, diese alten Geschichten. Aber die Geschichten sind oft so aktuell, dass Doktoren immer noch heute forschen und sagen, wow, woher wussten die Leute es damals, als es so ist? Gott wusste es. Und er ist hinter der Bibel. Deswegen ist sie aktuell. Und eine Stelle, um das nochmal so zu belegen, aus 2. Timotheus 2, Vers 13. Und hier heißt es, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Egal wie es um uns steht, er bleibt treu. Er kann sich nicht verleugnen. Das, was er gesagt hat, das bleibt bestehen. Er wird sich nicht verleugnen. Und er ist unsere Hilfe. In den Klageliedern, Kapitel 3, Vers 22, da heißt es, Gnadenerweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Gott ist treu. Dass wir da sind, dass wir Hilfe bei ihm haben, ist ein Grund, warum wir Gott anbeten dürfen und auch sollten. Der zweite Grund, warum wir Gott anbeten sollten, weil er uns Hoffnung gibt. Es heißt hier, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er ist unsere Hoffnung. Gott ist unsere Hoffnung. Wir hoffen nicht auf Menschen. Wir setzen nicht unsere Hoffnung auf Menschen. Wir setzen sie auf Gott. Und es ist gut, Gott zu vertrauen. Gott ist ein ganz persönlicher Gott. Er ist unser Gott. Dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er ist unser Gott. Er ist nicht ein Gott, der weit weg ist von uns, der ja uns so hier zappen lässt und selber da irgendwo auf dem Thron sitzt und es sich dort gut gehen lässt. Er ist unser Gott und er ist verbunden mit uns. Er ist uns nahe. In 1. Johannes 1, 3 und 7, da heißt es, dass unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater. Und das ist eine Sache, über die wir so dankbar sein können. Wir haben den Zugang zum Vater. Und das ist doch was Wunderbares, dass wir diesen Zugang zum Vater haben. Er ist uns ganz nahe. Er ist unsere Hoffnung. Wir sollten ihm dafür danken. Wir sollten ihn preisen weil er Heiligkeit ist. In Vers 7, da heißt es, er verschafft den Unterdrückten Recht. Er ist gerecht und er ist heilig. Und er gibt Recht seinen Kindern. Und wir sollten ihn deswegen preisen. Wir sind in seine Beziehung gebracht worden. Wir sind auch gerecht gemacht worden. Unser Leben ist ein Leben abgesondert von dieser Welt. Nicht, dass wir jetzt nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben wollen. Das heißt es überhaupt nicht. Wir sollten sogar sehr viel mit den Leuten in dieser Welt zu tun haben. Und doch gehören wir dem Herrn. Wir sind seine Kinder. Wir sind Aliens eigentlich hier. Und doch sind wir hier, um Leuten den Weg zu dem Herrn zu zeigen. Und wir sollten ihn dafür preisen. Wir sollten ihn dafür preisen, dass er uns versorgt. Es heißt hier, dass er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Er gibt uns Brot, er versorgt uns, wenn wir hungrig sind. Okay, wir wissen, wo wir unser Brot finden, oder Pommes, oder was weiß ich. Wir wissen, wo wir hingehen müssen. Aber letztlich ist er es, der uns versorgt. Dass die Ernte bei uns hier wächst, ist von ihm so gesteuert. Er versorgt uns. Er gibt den Hungrigen Brot. Und wir sind hier gut versorgt. Aber nicht nur jetzt, dass wir genug zu essen haben. Er versorgt uns auch geistlich. Und dazu lese ich aus Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Und hier heißt es, glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Er kennt auch diese Not in uns, er kennt den Hunger in uns, und wenn der Magen knarrt, dann geht es uns nicht gut, dann müssen wir ihn füllen. Aber der weiß auch, was bei uns so im Herzen ist. Er kennt auch da, wonach wir hungern. Und er sagt, glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Auch da ist er uns Sättigung. Auch da gibt Gott die Versorgung uns, die wir brauchen. Und das sollte uns dazu bringen, dass wir ihn loben, dass er uns so gut versorgt. Und wenn es ein Land gibt, in dem wir für die Versorgung Gott loben können und sollten, dann ist es Deutschland. Weil wir haben hier eine super gute Versorgung. Ich komme gerade aus Indien. Und da gibt es Reis zum Frühstück und Reis zum Abendbrot. Und dann ein bisschen Gemüse dazu. Und das wäre es dann. Und so leben Millionen von Menschen mit Reis zum Frühstück und mit Reis zum Abendbrot. Ich war nur 3 Wochen da und hatte dann irgendwann die Schnauze voll von immer nur Reis. Reis, Reis, Reis. Aber so leben die Leute dort. Das ist das, was sie haben. Reis zum Frühstück, Reis zum Abendbrot. Mittag kennen sie nicht. Da arbeiten sie normalerweise auf den Feldern irgendwo. Und ein bisschen Gemüse. Und ein bisschen so eine wässrige Soße. Und das war es dann. Fleisch ist eine Seltenheit. Wir können uns nicht beklagen. Wir sind gut versorgt hier in Deutschland. Wir sind überversorgt in Deutschland. Wir sollten Gott dafür danken, dass er so gut uns versorgt. Wir sollten Gott dafür danken und ihn preisen wegen seiner Macht. Und wir lesen das auch hier. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Seine Macht in der Schöpfung, seine Macht in der Erhaltung von allem, was hier ist. Gottes Macht ist so groß. Wir schauen oft auf die Starken dieser Welt. Mann, was sind die im Vergleich zu der Macht, die Gott hat? Wir schaffen es, unsere Erde kaputt zu machen. Gott hat sie geschaffen. Und dass sie noch nicht kaputt ist, unsere Erde, dafür dürfen wir Gott danken. Und das ist auch seine Bewahrung, seine Macht, dass die Erde noch nicht total kaputt gemacht worden ist. Weil wir Menschen, wir sind dazu gut in der Lage. Wie viele nukleare Sprengkörper haben wir? Wie oft können wir diese Welt vernichten? Ich weiß es nicht, ich habe es mal gelesen. Aber mehr als einmal, 30 Mal können wir diese Erde vernichten. Dass noch keiner diesen roten Knopf da gedrückt hat, diese paar Zentimeter nicht gedrückt hat, ist Gottes Gnade. Wir schaffen es, Dinge so kaputt zu machen. Wir haben schon so vieles kaputt gemacht. Ja. Also, wir Menschen, wir dürfen Gott preisen, dass er diese Welt erhält, dass sie nicht vollkommen kaputt ist. Und in Hebräer 1, Vers 3, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und hier ist die Rede über Jesus. Und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat Kraft. Er hat Macht. Er trägt alles durch das Wort seiner Kraft. Und da dürfen wir gerne ein Halleluja sagen. Er hält diese Erde. Wir dürfen Gott preisen wegen seiner Liebe. In Vers 8. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Wir dürfen den Herrn preisen wegen seiner Liebe. Er liebt die Gerechten. Gut, vielleicht sagst du jetzt, ja, aber so gerecht bin ich eigentlich doch nicht. Wir sind gerecht gemacht. Wenn wir Jesus Christus kennen, sind wir gerecht vor ihm. Da gilt nicht mehr unsere Gerechtigkeit, da gilt seine Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht und er liebt die Gerechten. Er liebt uns, wenn wir mehr und mehr seine Gedanken in uns aufnehmen und dass wir auch in Wirklichkeit mehr und mehr gerecht werden in unserem Handeln. Das ist ja auch die Veränderung, die Jesus in unseren Herzen herbeigeführt hat. Wir waren tot in Sünden, aber wir sind gerettet worden. Und wir werden mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Und mehr interessieren uns auch seine Dinge, die ihn bewegen. Und wir dürfen Gott preisen, dass er uns liebt. Er liebt die Gerechten. Er liebt uns, die er gerecht gemacht hat. Uns, die er errettet hat, die liebt er. Lass uns den Herrn dafür preisen, dass er uns so liebt. Lass uns den Herrn preisen für seine Bewahrung, die er schenkt. In Vers 9, da heißt es, der Herr behütet den Fremdling. Der Herr bewahrt. Und das Interessante ist, wenn wir das alles so lesen, dass da die Konzentration sehr stark auf die Menschen gelegt wird, die unterprivilegiert sind. Er spricht im Vers 7 über die Unterdrückten. Er verschafft den Unterdrückten Recht. Und er sagt jetzt in Vers 9, der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Waisen und Witwen. In Vers 8, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Gott hat einen Blick für die Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Er spricht davon so deutlich hier in diesen Versen. Wir sollen und dürfen Gott preisen. Und wir dürfen Gott preisen, dass er diesen Blick für die Menschen hat, die selber sich nicht mehr schützen können, die selber nicht in der Lage sind, von sich aus große Schritte zu machen. Da sagt Gott, ich verschaffe diesen Gruppierungen das Recht. Ich helfe diesen Menschen. Wir als Christen, wir sind damit hineingebunden. Eigentlich sind wir jetzt hineingenommen in dieses Hilfsprogramm Gottes. Wir Christen, wir sind die Arme und die Beine, die das eigentlich jetzt hier praktisch auch in unserer Welt ausführen können. Das, was Gott so am Herzen hat, diese Menschen, die sich nicht selber helfen können, ihnen zu helfen, das dürfen wir als Christen im Namen Gottes tun. Und lass uns das einfach so wirklich uns zu Herzen nehmen, dass wir die gleichen Gedanken in uns aufnehmen, die Gott hat. Gerade für die Unterprivilegierten, die Unterdrückten, die Elenden, die Gebundenen, die Fremdlinge, die Waisen und Witwen. Es ist unsere besondere Aufgabe, diesen Menschen gerade zu helfen. Lass uns das tun. Aber lass uns Gott danken, dass er dieses Herz für diese Gruppierungen hat, dass er so ein weites Herz hat, sich um Menschen zu kümmern, Menschen zu helfen. Das sollte uns Grund geben, ihn anzubeten, ihn noch mehr dafür zu lieben. Und lass uns Gott dafür preisen und loben, dass er der ewige Herrscher ist. Vers 10, der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, o Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Die Geschlechter vergehen, aber Gott herrscht. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Und sie fängt schon hier auf Erden an. Sie fängt mit uns an. Aber sie wird in alle Ewigkeit fortdauern. Gott ist König. Er ist Schöpfer. Er ist aber auch Herrscher. Er ist König. Er ist der König der Könige. Der Herr der Herren. Und wenn wir die Offenbarung lesen, da sehen wir so wie durch ein Schlüsselloch, wie dort schon die Anbetung Gottes aussieht. Die Anbetung dessen, der König ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht. Und wir sehen in Kapitel Offenbarung Kapitel 4, 5, 6, 7, wie da die Ältesten, wie da die ganzen Massen von Kreaturen und Engeln alle sich vor Gott niederwerfen und ihn anbeten. Selbst ihre Kronen so auf der Erde schmettern, weil sie sagen, Gott, das habe ich alles nicht verdient. Das hast du mir alles geschenkt. Ich will dich anbeten. Du bist der Grund meiner Anbetung, du ganz alleine. Lass uns Gott als Grund unserer Anbetung machen. Lass uns an ihn denken. Und das wird uns dazu bringen, dass wir ihn anbeten, mehr und mehr. Damit unser Leben, unser tägliches Leben davon geprägt sein, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben, an ihn zu denken und ihn groß zu machen. Lass uns das tun. Das ist der Aufruf in diesem Psalm, dass wir uns immer wieder neu ermutigen, Gott anzubeten, ihm den ersten Platz in unserem Leben zu geben. Lass uns das tun. Das ist das, was er sich wünscht. Und das ist auch das, was in Ewigkeit sein wird, die Anbetung Gottes. Danke, Herr, dass wir dich anbeten dürfen. Und danke, dass du der Grund unserer Anbetung bist, dass es nicht Menschen sind, dass es nicht irgendwelche Herrscher sind, die heute da sind und morgen Vergangenheit. Danke, dass du der ewige Gott, dass du der Grund unserer Anbetung bist. Und wir wollen dich preisen, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen dich erheben mit unseren Stimmen und noch viel mehr mit unseren Herzen, mit unserem Leben, mit unserem Dienst. Wollen wir dich erheben, wollen wir dir die Ehre geben. Danke, dass wir es tun dürfen. Danke, dass du uns, ja, unwürdige Menschen, dass du uns diese Würde gegeben hast, dass du uns errettet hast, dass du uns dazu ermutigst, dass wir dich anbeten. Herr, wir möchten das mehr und mehr lernen. Und da, wo unsere Anbetung schwach ist, Herr, vergib es. Da, wo unsere Anbetung unzureichend ist, Herr, lehre uns, dass wir dich mehr und mehr ehren, dass deine Verehrung das Größte in unserem Leben ist und dass wir so auch ein Zeugnis für die anderen Menschen sind. Danke, dass wir es sein dürfen, zu deiner Ehre. Amen.